Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, wir wollen heute Morgen mal auf einen Text hören aus dem 2. Korintherbrief. Und wer das in seiner Bibel mitverfolgen möchte, es ist also der 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Es sind die Verse 3 bis 6. Also 2. Korinther 3, 3 bis 6. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinernen Tafeln, sondern in fleischernen Tafeln des Herzens. Ein solch Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber etwas zu denken als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testaments, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, so wollen wir dir von ganzem Herzen danken, Herr Jesus Christus, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und dürfen dich bitten, dass du uns jetzt die nötige Wachsamkeit und Konzentration gibst, damit wir wirklich auf dein gutes Wort hören können, das du uns jetzt gibst, und wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass du es uns aufschließt und vor allen Dingen, dass wir uns dein Wort zu Herzen nehmen. Und so schenke du jetzt Segen zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, in einer noch nicht so alten Studie kann man also nachlesen, dass sich in Deutschland eine Seuche ausbreitet. Und zwar der sogenannte Analphabetismus, also dass wir Menschen weder lesen noch schreiben können. Und ich war ziemlich überrascht, dass das immer weniger Menschen in Deutschland können. Mag vielleicht auch ein Migrantenproblem sein. Auf jeden Fall war es also so nachzulesen. Es hat sich aber in der Zwischenzeit eine andere Seuche ausgebreitet, die eigentlich noch viel schlimmer ist. Das ist der biblische Analphabetismus. Nicht, dass also die Menschen, die es betrifft, nicht die es berühren müssen, davon überhaupt keine Ahnung haben, dass sie überhaupt nicht wissen, ja, wie man hier auf Erden ein erfülltes Leben finde, geschweige denn in den Himmel kommen kann. Und jemand hat mal gesagt, die Bibel ist der ungelesene Bestseller. Und die Bibel ist doch eigentlich, also das Wort Gottes, ist doch eigentlich der Liebesbrief an die Menschheit überhaupt. Da aber dieser Liebesbrief von immer weniger Menschen gelesen wird, hat Gott einen weiteren Liebesbrief geschrieben. Und zwar, den alle Menschen lesen müssen, ob sie wollen oder nicht. Ja, man müsste also genauer sagen, er hat nicht nur einen weiteren Liebesbrief, sondern er hat tausende, nein, im Grunde genommen Millionen weitere Liebesbriefe geschrieben. Und da merken wir, dass der lebendige Gott ein fleißiger Briefeschreiber ist. Und diese Briefe, bist du, bin ich, sind wir, sind alle die Menschen, die hier auf Erden wohnen und an den Herrn Jesus Christus glauben. Du bist ein Liebesbrief Gottes, du bist ein Brief Christi, so wie wir es hier in diesem Text gelesen haben, ob du das jetzt glauben kannst, ob du das verstehen kannst oder nicht. Aber so sagt es uns der Apostel Paulus, du bist also wirklich ein Liebesbrief Gottes. Du bist ein Brief Christi. Aber diese Aussage von dem Apostel Paulus, dass offenbar geworden ist, dass ihr ein Brief Christi ist, diese Aussage, ja, die kann uns zunächst mal erstaunen. Ja, ich möchte fast sagen, sie könnte uns eigentlich erschüttern, erschrecken. Denn wer sind denn diese ihr, die da angesprochen werden? Das ist doch niemand anders als die korinthische Gemeinde. Nicht, und was da alles abgelaufen ist, das wissen wir doch. Nicht, da haben wir also in der Tat eine Gemeinde vor uns, die unheimlich problematisch, die unheimlich schwierig war, ja, eine Gemeinde, mit der selbst der Apostel Paulus seine Liebe, Mühe und Not hatte. Und trotzdem heißt es hier von dem Apostel Paulus, ihr seid also ein Brief Christi. Und dieses ihr seid ein Brief Christi ist ja schon ein enormer Anspruch, ist ja schon eine enorme Herausforderung. nicht an jeden Einzelnen, wie auch an die Gemeinde überhaupt. Wenn man sich aber jetzt trotzdem noch einmal vergegenwärtigt, was da alles damals in der korinthischen Gemeinde abgelaufen ist, oder wenn wir mal in unsere Zeit hineingehen, wenn da Menschen aus unserem Umfeld, die ja in der Regel, sag ich mal, nicht gläubig sind, wenn die uns auch berechtigterweise auf unsere Fehler und Schwächen hinweisen als Christen, oder wenn sogar sie sagen, und ihr wollt Christen sein, bleibt es trotzdem bei dieser Aussage, die der Apostel Paulus gemacht hat, nicht ihr seid ein Brief Christi, ihr seid ein Liebesbrief Gottes. Nicht, das galt damals für die korinthische Gemeinde und das gilt auch für die Gemeinde hier in Wuppertal und das gilt auch für die Gemeinde in Hagen oder sonst wo. Es bleibt also wirklich dabei, ihr seid also ein Brief Christi. Und dieses ihr seid ein Brief Christi, das schon mal jetzt vorweg gesagt, hat also nichts mit deiner Äußerlichkeit zu tun, hat also nichts mit deiner moralischen Integrität zu tun, hat auch nichts mit deinem Verhalten zu tun, sondern dieses ihr seid ein Brief Christi bedeutet etwas vollkommen anderes, worauf wir nachher in einem extra Punkt noch sehr detailliert eingehen werden, aber das schon mal vorweg gesagt. Das bedeutet das also nicht, ihr seid also wirklich hier ein Brief Christi. Und jetzt gibt es ja Menschen, und ich sag mal, jetzt gibt es ja sogar Christen, die enorme Schwierigkeiten haben, auch diesen Satz richtig einzuordnen, ihr seid ein Brief Christi, geschweige denn davon, dass Nichtchristen ja erst recht nicht verstehen können, was heißt das überhaupt, ihr seid ein Brief Christi. Aber selbst unter Gläubigen findet man also Menschen, die das nicht richtig einordnen können und die sich dann, und das ist eben eine große Gefahr, die sich dann einen enormen Druck auferlegen, nicht die dann noch den Satz von Nietzsche zitieren, dass alle Christen etwas glücklicher und erlöster aussehen müssten und die dann noch meinen, man müsste sich gut präsentieren und gut verkaufen und die Gemeinde, die müsste also eine Top-Gemeinde sein. Und je länger sie versuchen, ein angemessener Brief Christi zu sein, desto mehr merken sie, dass das nicht hinhaut, wie sie sich das fälschlicherweise also vorstellen. Und bevor wir jetzt da detailliert reingehen, was das wirklich heißt, ihr seid ein Brief Christi, noch eine Anmerkung. Selbst solch eine Gemeinde wie in Philippi, die sich ja nun dadurch ausgezeichnet hat, dass sie ein besonders enges, herzliches, intensives Verhältnis zu dem Apostel Paulus gehabt hat und die auch ihn finanziell sehr unterstützt hat, in der also eine Gemeinde, in der also sehr viel Gutes ja da war, selbst diese Gemeinde, solch eine Gemeinde, ja wie soll ich sagen, hat keinen geistlichen Vorteil. Auch von dieser Gemeinde in Philippi kann nicht mehr gesagt werden, als dass sie eben auch nur ein Brief Christi ist. Nicht, da mag es in der korinthischen Gemeinde, in dieser Chaostruppe, da mag es drunter und drüber gegangen sein. Nicht geistliche Überflieger, die schon längst keine Bodenhaftung mehr hatten, nicht dann Probleme mit der Sexualität, dann juristische Streitigkeiten, dann diese Lieblosigkeiten und Rücksichtslosigkeiten der Armen gegenüber den Reichen bei diesen Liebes- und Abendmahlen, nicht bis hin zu den lehrmäßigen Auseinandersetzungen, dass einige in dieser korinthischen Gemeinde die Auferstehung Jesu Christi und der Toten geleugnet haben. Und liebe Geschwister, das sind doch schon ganz schön harte Brocken. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus von dieser Chaostruppe, von dieser Chaosgemeinde, es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Nicht? Und da drängt sich ja förmlich diese Frage auf. Ja, was sieht denn der Apostel Paulus in dieser Gemeinde, in dieser korinthischen Gemeinde und damit natürlich auch hier in dieser Gemeinde und jeder anderen, aber was sieht er denn dann letztendlich da, dass er das so sagen kann, ihr seid also ein Brief Christi? Nicht, und wenn von einem Brief die Rede ist, dann schaut man doch zunächst mal auf den Absender, dann schaut man auf den Inhalt und dann schaut man auf den Empfänger oder auf die Empfänger des Briefes. Und so wollen wir diesen Text heute Morgen mal angehen. Also der Absender, der Inhalt und die Empfänger des Briefes. Kommen wir also zu diesem ersten Punkt, der Absender des Briefes. Nicht denken wir also zunächst mal über den Absender nach. Und das ist ja in der Regel so beim Brief, dass man also mal nachschaut, ja von wem kommt denn der Brief überhaupt? Wer hat ihn überhaupt geschrieben? Nicht, und wenn du dein Leben heute betrachtest, dann hat Gott aus deinem Leben einen Liebesbrief gemacht, nämlich seinen Liebesbrief. Aber warum hat Gott gemacht? Was hat Gott mit dir zu tun? Die Antwort ist ja eigentlich klar. Nicht Gott hat ein ganz besonderes Interesse für dich gehabt. Und so hat er eines Tages wirklich, hat er einen Liebesbrief aus dir gemacht. Das heißt, du bist also eines Tages wirklich zum lebendigen Glauben gekommen. Und man muss ja auch immer bedenken, Gott hatte ja auch einen Anspruch. Er hatte ja auch ein Recht auf dein Leben. Schließlich hat er dich ja geschaffen. Aber nun hat er dir keine Vorladung, er hatte jetzt keine Mahnung geschickt, sondern er hat dir Christen geschickt, die wiederum Liebesbriefe gewesen sind. Er hat dir Christen geschickt und durch die du dann eines Tages selbst zu einem Liebesbrief Gottes geworden bist, wiederum für andere nicht oder noch nicht Christen. So ist es zunächst mal abgelaufen. Und nun ist es ja so, dass also in der Regel bei einem Brief der Inhalt bestimmt, was wichtig ist, was an ihm wichtig ist. Nicht so sehr, ob der jetzt mit Tinte, mit Kugelschreiber, mit Bleistift oder mit Computer, nicht auf welchem Papier er geschrieben ist. Nur bei Gottes Liebesbriefen ist das aber ganz, ganz anders. Bei Gottes Liebesbriefen ist das nämlich sehr, sehr wichtig. Und zwar dieses hier, ihr seid ein Brief Christi, das heißt doch, dass Gott Menschen zu seinem Schreibmaterial wählt. Und so hat Gott bei dir nicht mit Tinte geschrieben eines Tages, sondern er hat sozusagen durch seinen Heiligen Geist in dein Herz hineingeschrieben und das Ergebnis war deine Neuschöpfung. Und du bist jetzt ein Liebesbrief Gottes. Du bist jetzt ein Liebesbrief Christi für andere Menschen, für andere, die noch nicht Christen also sind. Das müssen wir also so einmal sehen. Und bei dieser Schreibarbeit, so haben wir es ja gerade in diesem Text gehört, und bei dieser Schreibarbeit nimmt er also unseren Dienst sozusagen in Anspruch. Nicht damit eben wiederum andere auch ein Liebesbrief Christi werden. Ist wie so eine Kettenreaktion. Und dieser Geist Gottes, der bedient sich also der Mitarbeiter, man möchte sagen, als seine Instrumente, als seine Sekretäre. Aber der Briefeschreiber selbst bleibt immer Gott. Und deshalb kann sich auch keiner seiner Sekretäre in Anführungsstrichen rühmen, ein besonderer Brief Christi zu sein, sondern es liegt immer am Heiligen Geist. Er hat dich tüchtig gemacht, dass du ein Liebesbrief werden konntest und dass du auch heute noch ein Liebesbrief bist für andere Menschen, damit auch sie wiederum so etwas werden. Und wir erinnern uns, Paulus, der vormals Saulus hieß, nicht, der also ein Verfolger der Gemeinde war, der ein Verfolger der Christen war und der eines Tages zum Verkündiger des Evangeliums wurde. Sowas kann Gott machen, auch heute noch. Und ab und zu liest man ja so kleine Biografien. Ich finde immer sehr interessant, so Biografien zu lesen. Und da war von einem Drogendealer die Rede, nicht, der zum Glauben an Jesus Christus fand, der dann zum Entzug ging, frei wurde, eine Bibelschule besucht und heute Missionar ist. Seht, und das kann Gott machen. Und wenn Gott aus solchen Menschen einen Liebesbrief machen kann, seine Sekretäre in Anführungsstrichen machen kann, dann doch wohl erst recht solche Menschen, die, wie man so sagt, wohlanständig christlich erzogen worden sind. Obwohl ich manchmal den Eindruck habe, dass gerade bei diesen Menschen es schwieriger ist, dass sie zum Glauben kommen, eben als bei solchen Menschen mit solch einem Hintergrund wie bei einem Drogendealer. Aber Gott kann das auch heute noch machen. Also, das war der erste Punkt, der Absender des Briefes. Und jetzt kommt eigentlich der zweite Punkt, das ist eigentlich der Kernpunkt. Denn was geht's? Jetzt geht es um den Inhalt des Briefes. Und da kommen wir jetzt eigentlich auf diese Kernfrage zurück. Was sieht denn jetzt der Apostel Paulus wirklich bei der korinthischen Gemeinde? Was sieht er da wirklich, dass er das so sagen kann? Nicht, ihr seid trotz alledem, seid ihr ein Liebesbrief Christi. Nun wissen wir ja, ein Liebesbrief ist ja bekanntlich ein Liebesbrief. Nicht, in diesem Satz steckt ja eine gewisse Logik drin. Und ein Liebesbrief beginnt ja nicht in der Regel so, dass man sagt, also wir nehmen Bezug auf ihr Schreiben von, betrifft deine 1000 Küsse, sehr geehrte Geliebte. So fängt kein Liebesbrief an. Nicht ein Liebesbrief entfaltet eigentlich nur einen einzigen Satz, wobei alles andere zweitrangig wird. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt erklärt der Apostel Paulus das, nicht dass Gott dich eines Tages geliebt hat und dass er dich immer noch liebt. Jetzt erklärt der Apostel Paulus das den Korinthern in einer Sprache, die sie sicherlich verstanden haben. Und wie geht er dabei vor? Er geht dabei so vor, dass er plötzlich das ganze Alte und Neue Testament vor Augen hat. Nicht diesen alten Bund mit Mose und das ganze heilsgeschichtliche Handeln Gottes in Jesus Christus. Dass er das alles plötzlich jetzt vor Augen sieht und jetzt quasi die Korinther auffordert, einmal darüber nachzudenken, einmal mitzudenken, wie das denn damals war, wie das denn im alten Bund war. Nicht wie Gott also auf dem Berg Sinai, nicht dieses einmalige Gesetz auf den beiden Steintafeln eigenhändig geschrieben, geoffenbart, es dann dem Mose und dann ja dem Volk übergeben, dann seinem Volk übergeben hat. Nicht um wie dieses Gesetz eine ganz bestimmte Herrlichkeit auch gehabt hat, was den Inhalt betraf. Wie aber, und das ist jetzt der springende Punkt, wie aber dieses Gesetz den Tod gebracht hat. Und warum hat es den Tod gebracht? Weil nämlich diese steinernen Tafeln des Gesetzes, und das war das eigentliche Problem, an Menschen mit steinernen Herzen geschrieben oder ausgerichtet worden war. Obwohl das Gott wohl bekannt war. Und deswegen kann auch der Apostel Paulus sagen, dass das Gesetz an sich gerecht, gut und heilig ist. Und als Jesus Christus auf diese Erde kam, hat er ja nicht gesagt, so jetzt wollen wir mal das Gesetz über den Haufen werfen. Nein, er hat es umgekehrt gemacht. Sondern er hat dieses Gesetz erklärt, ja man möchte fast sagen, er hat dieses Gesetz zugespitzt. Er hat es eben nicht aufgelöst. Nicht? Und denken wir dabei nicht eben an die Bergpredigt, an seine Bergpredigt. Es bedarf also eben nicht der Änderung des Inhaltes des Gesetzes. Nicht, und deswegen ruft ja auch schon der alte Bund ruft ja schon danach, dass endlich der eine kommt. Dass endlich der eine kommt, der wirklich ja sozusagen in die Herzen der Menschen hineinschreibt. Das heißt, ja, dass aus den Menschen wirklich eine Neuschöpfung entsteht. Nicht das Gesetz, das wissen wir. Das Gesetz des alten Bundes hatte nur eine diagnostische Funktion. Nicht das alte Gesetz kann nicht funktionieren, weil es eben an Menschen mit steinernen Herzen ausgerichtet ist. Aber diese Diagnostik ist eben eine äußerst wichtige Funktion. Mal ein Beispiel, wenn du also, sag ich mal, irgendwie Beschwerden da im Bauchraum hast und begibst dich dann also in ärztliche Behandlung. Und wenn sich jetzt aufgrund einer Ultraschalluntersuchung in diesem Ultraschallbild sich eine auffallende Gewebsveränderung darstellt, dann wirst du doch nicht hingehen und sagen, was ist das eigentlich für ein blödes Ultraschallgerät, wie kann es nur sowas tun? Sondern du wirst doch sagen, wenn du dich überhaupt zu dem Gerät äußerst, nicht, was ist das letztlich doch für ein perfektes Gerät, das mir in einer messerscharfen Analyse das wirklich darbringt und darstellt. Das wirst du doch dann sagen. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus eben den Korinthern klar macht, wie das eben im alten Bund war, wie das eben mit dem Gesetz des alten Bundes war. Nicht, dass wir also alle des Todes sind. Und er sagte auch weiter, gäbe es das aber Gesetz nicht, dann gäbe es natürlich auch keine Erkenntnis der Sünde. Das sagt der Apostel Paulus auch. Also halten wir fest, was den alten Bund anbetrifft, was das Gesetz aus dem Alten Testament anbetrifft. Unser altes Leben stand unter dem Verdammungsurteil, unter dem Verdammungsgericht Gottes. Unser altes Leben stand unter dem Gesetz des alten Bundes, oder man kann ja auch sagen, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Sind alle synonyme Begriffe, sagt unterm Strich alles das Letzte aus. Oder wie es auch hier steht, der Buchstabe, der letztlich tötet. Nicht das bestimmte also in der Tat unser Leben. Und über unserem alten Leben stand die Überschrift unmöglich. Es war also unmöglich, dass wir in irgendeiner Art und Weise aus diesem Gesetz der Sünde und des Todes herauskamen. Das war unser altes Leben. So, und jetzt sagt der Apostel Paulus den Korinthern, das war aber Gott sei gedankt nicht sein letztes Wort. Und deswegen stellt er in unserem Text, stellt der Apostel Paulus jetzt diesem alten Bund oder diesem Bund des Gesetzes oder dem Buchstaben, der tötet, wie gesagt, alle synonyme Begriffe sagen unterm Strich alle dasselbe aus, stellt er jetzt also den neuen Bund oder wie er hier in diesem Text sagt, das Amt, das die Versöhnung predigt oder wir können auch sagen, den Geist, der lebendig macht, stellt er jetzt gegenüber. Und wir wissen doch aus unserem eigenen Leben, das zentrale Ereignis im Leben eines Menschen ist doch eben seine Neuschöpfung. Nicht? Und das macht eben nur der neue Bund. Das macht eben nur der neue Bund. Wie? Nicht? Und der Apostel Paulus sagt es auch in diesem zweiten Korintherbrief. Gott war in Christus. Er versöhnte die Welt mit sich selber. Er machte den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde. Warum? Damit wir die Gerechtigkeit seien, die vor ihm gilt. Das ist es. Das ist der Satz. Das ist der Satz, liebe Geschwister. Nicht und so, und deshalb kann der Apostel Paulus ja auch sagen, der alte Bund schafft in mir die Diagnose, dass ich des Todes bin. Der neue Bund schafft in mir das Leben in Jesus Christus, dass ich jetzt wirklich leben darf und leben kann. Und genau diese entscheidende Wende ist doch irgendwann in deinem Leben geschehen. Irgendwann in deinem Leben ist doch Jesus Christus hineingekommen, hat zu dir gesprochen und du bist zum lebendigen Glauben gekommen. Und seitdem stehst du nicht mehr unter dem Verdammungsurteil, nicht mehr unter dem Verdammungsgericht Gottes. Nicht so wie der Apostel Paulus auch sagt. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und so wie du jetzt von deinem alten Leben weißt, dass du da unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stand, dass es unter diesem alten Gesetz dieses Unmöglich gab, dass du also da nicht herauskamst aus eigener Kraft, so weißt du jetzt vom neuen Leben, dass du auch wieder unter einem Gesetz stehst, aber unter dem Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Das ist der springende Punkt. Du stehst wieder unter einem Gesetz, aber unter dem Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Und über deinem neuen Leben steht auch wieder dieses Unmöglich. Aber jetzt in einer vollkommen anderen Sinne, in einer vollkommen anderen Bedeutung. Nämlich, dass der lebendige Gott dich jetzt aus dem neuen Bund nicht mehr entlässt. Es ist für ihn unmöglich. Er macht das nicht. Warum? Weil die Gnade, weil die Vergebung dich hält, Tag aus, Tag ein. Tag aus, Tag ein hält dich die Gnade, die Vergebung. Und deswegen steht auch über deinem neuen Leben dieses Unmöglich. Er lässt dich aus diesem neuen Bund nicht mehr raus, der lebendige Gott. Und es ist ja manchmal ganz interessant, dass Nichtchristen oder dass also Nichtgläubige uns geistlich etwas ja verdeutlichen können. Pablo Picasso, der von sich selbst gesagt hat, dass er nicht Christ ist. Er war zeitlebens ein Anhänger des Stierkampfes. Und es existiert eine Zeichnung von ihm, da hat er Jesus als Torero dargestellt. Nun gut, lassen wir das mal so stehen, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das Bild sieht. Auf jeden Fall ist es so. Und auf der rechten Seite des Bildes, dieser Zeichnung, sieht man ein Pferd, das gestürzt ist. Und dieses Pferd stellt die gefallene Kreatur dar. Und dieses Pferd stößt einen Entsetzensschrei aus, weil es weiß, dass es jetzt von dem Stier, den man auf der linken Seite dieser Zeichnung sieht, ja im nächsten Moment den Todesstoß bekommt. Nicht? Also dieses Pferd im letzten Moment des Todesstoßes. Und man sieht dann auch schon, wie dieser Stier mit seinen Hufen und mit seinen starken Hörnern da und mit seiner ganzen geballten Wut und Kraft da ja auf dieses Pferd losstürzt. Und zwischen beiden, da hängt Jesus Christus am Kreuz. Und zwar ist er so dargestellt, dass eine Hand oder ein Arm vom Balken des Kreuzes gelöst ist. Und mit dieser Hand hält er seinen Lendenschurz. Und die benutzt er sozusagen als die Kappa. Wir kennen ja diese Kappa, dieses rote Tuch, mit dem der Stier in der Arena gereizt und gelockt wird. Und in diesem Moment ist klar, dass der Stier von dem Pferd ablassen wird und mit seiner ganzen geballten Wut und Kraft in den Gekreuzigten hineinfahren und ihn töten wird. Aber das Pferd, die gefallene Kreatur, leben darf. Und liebe Geschwister, das ist es doch. Wenn du wieder gestrauchelt bist, wenn du wieder gefallen bist, in Klammern das Pferd, nicht und du deine Sünden vor Gott auspackst und er dir zusagt, dass sie dir alle vergeben sind, dann ist jedes Mal das geschehen, dass der Buchstabe, in Klammern der Stier, nicht tötet, sondern dass die Vergebung, die Gnade, in Klammern Jesus Christus, das letzte Wort hat. Und das fand ich so eindrücklich an diesem Bild. Und Gnade und Vergebung, das wissen wir, kommt nur von Gott. Gnade und Vergebung ist genau das Gegenteil, genau das Umgekehrte von Schöpfung. Schöpfung, 1. Mose 1. Nicht, da schafft Gott aus nichts, schafft er etwas sehr Reales. Und bei der Gnade und Vergebung ist es genau umgekehrt. Da macht er sozusagen aus etwas sehr Realem, macht er nichts. Die Gnade, die Vergebung, nicht streicht zum Beispiel eine Lieblosigkeit, eine Rücksichtslosigkeit, einen Diebstahl, eine Lüge, streicht sie, wenn sie vor Gott ausgepackt wird, für ewig durch, macht nichts daraus. Das ist der Unterschied zwischen Gnade, Vergebung und Schöpfung. Und das ist es, liebe Geschwister, das ist es, was der Apostel Paulus bei den Korinthern sieht. Dass da Menschen sind, ja, die Gnade und Vergebung erfahren haben. Unabhängig, wie das da in dieser Gemeinde abgelaufen ist. Wie sie sich verhalten haben. Aber das ist es. Das heißt, ihr seid ein Liebesbrief Christi. Es sind Menschen, es sind begnadigte Menschen, es sind Menschen, die Tag für Tag immer wieder von dieser Vergebung leben. Und das ist es, was der Apostel Paulus in dieser Gemeinde, in der korinthischen Gemeinde und in dieser Gemeinde und in der Gemeinde in Hagen oder sonst wo sieht. Und deswegen kann er sagen, auch zu dieser Chaosgemeinde in Korinth, ihr seid wirklich ein Liebesbrief Christi. Das sind die Schriftzüge Jesu Christi. Und jetzt können wir uns doch vorstellen, jetzt können wir uns doch wirklich vorstellen, dass das eben, ihr seid ein Liebesbrief, etwas vollkommen anderes ist, als was wir uns vorstellen, wenn es da wirklich heißt, ihr seid ein Brief Christi. Das kann offensichtlich nicht mit deiner Äußerlichkeit zusammenhängen, das kann offensichtlich nicht deine moralische Integrität sein, das kann offensichtlich nicht dein Verhalten sein, warum? Da ist ja noch so viel Mangel, da sind ja noch so viele Fehlerhaftigkeiten, das kann es nicht sein. Nein, es ist eben das, dass du, der du geistlich tot bist, jetzt geistlich auferstanden bist. Und dass du jetzt, der du früher Jahre ohne Gott, ohne Jesus Christus gelebt hast, dass du jetzt jeden Tag wirklich auf seine Gnade und auf seine Vergebung setzt. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Nicht der Club der Edlen. Nicht die Creme de la Creme. Sondern diese begnadigten Sünder. Nicht die aufgrund des Blutes Jesu Christi, ja, die Gerechtigkeit erfahren haben, ihnen diese Gerechtigkeit Gottes zugesprochen worden ist. Nicht? Und seien wir doch mal ehrlich, wir hätten doch schon lange nicht mehr zu dieser korinthischen Gemeinde gehalten. Nicht nach dem, was da alles passiert ist, was da alles abgelaufen ist. Aber da sehen wir, was Jesus Christus unter Gemeinde wirklich versteht. Und wie er zu seiner Gemeinde, egal wo sie hier auf Erden beheimatet ist, wie er zu seiner Gemeinde steht. Dass er unwiderruflich ein verbindliches Ja zu jedem Einzelnen und zu der Gemeinde gesagt hat. Dass er gesagt hat, damals, ja, ich stehe zu euch, damals in Korinth, ich stehe zu euch heute hier in Wuppertal oder in Hagen. Ich stehe zu euch. Und ihr seid ununterbrochen seid ihr eine Mitteilung, ja, von mir, dass ihr Gnade und Vergebung erfahren habt und sie immer noch in eurem Leben erfahrt. Und das soll sichtbar werden nach außen hin, damit auch andere Menschen wirklich solch ein Liebesbrief werden. Nicht und was ist das auch für ein Trost? Nicht, stellen Sie sich vor, da sind also Menschen, nicht die alt geworden sind, nicht die Leistungskurve geht rapide bergab, nicht da sind Menschen, die krank geworden sind, nicht sie können zum Bruttosozialprodukt nichts mehr beitragen, nicht für die Sozialträger werden sie mehr und mehr zu einer Last. Und da sind Menschen, die haben Sünde in ihrem Leben, große, kleine, nicht Abweichung vom Kurs, den sie eigentlich gehen wollten. Und da hinein kommt das Wort. Du bist trotzdem, trotz alledem, auch was sonst in deinem Leben dann noch falsch läuft, du bist trotzdem ein Liebesbrief Gottes. Du bist trotzdem ein Brief Christi. Ich stehe zu dir. Ich sage Ja zu dir. Ich habe damals Ja zu dir gesagt und ich sage jetzt auch weiterhin Ja zu dir. Natürlich kann das zu Missverständnissen führen bei den Menschen aus unserem Umfeld, die in der Regel ja nicht gläubig sind oder nur ganz, ganz wenige. Aber natürlich kann das zu Missverständnissen führen. Nicht, dass solche Menschen eben sagen, ja, diese Christusleute sind doch eigentlich besondere Leute, sind doch eigentlich Menschen, die es gepackt haben müssten, sind doch eigentlich Menschen, die besonderen Standards genügen müssen. Nicht, und dann schauen sie sich uns an und dann weisen sie auf unsere, berechtigterweise auch auf unsere Fehler und Schwächen hin und dann sagen sie ihm vielleicht noch, und ihr wollt Christen sein, das ist mir aber ein schöner Haufen. Aber liebe Geschwister, wir dürfen uns dadurch nicht niederdrücken lassen. Auch wenn diese Vorwürfe der Nichtchristen durchaus berechtigt sind. Aber wir dürfen uns dadurch nicht niederdrücken lassen, nicht deprimieren lassen. Die Aussage, die der Apostel Paulus gemacht hat, bleibt bestehen. Du bist trotz alledem, bist du also ein Liebesbrief Christi. Nicht, und wenn man das von dir oder wenn man das von einer Gemeinde sagt, dann bist du doch genau da, wo Jesus Christus vor 2000 Jahren auch war. Nicht diese vermeintlich geistliche Elite. Nicht, hatte doch enorme Probleme mit Jesus Christus. Nicht, und ein Vorwurf an Jesus war doch eben, dass er eben mit Zöllnern und mit Prostituierten verkehrte. Das war doch der Vorwurf. Aber diese Gruppen, die haben verstanden, auch wir dürfen ein Liebesbrief Christi sein. Nicht, die haben es verstanden. Also der Absender, der Inhalt, wie gesagt, nochmal ganz wichtig, was der Liebesbrief Christi ist. Nicht, dass da Menschen sind, die Gnade und Vergebung erfahren haben und aus dieser Gnade und Vergebung Tag für Tag leben. Das heißt, ihr seid ein Liebesbrief Christi. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Punkt, die Empfänger des Briefes. Und ich denke, dass wir unserem Gott, unserem lebendigen Herrn, doch sehr, sehr, sehr dankbar sein dürfen, dass er seine Liebesbriefe, die du bist, die ich bin, die wir sind, alle anderen, die an ihn glauben, dass er sie so geschrieben hat, dass andere Menschen wirklich neugierig werden und auch ein Liebesbrief Christi werden. Nicht? Das müssen doch andere spüren, das Echte der Liebe, der Gnade, der Vergebung, der Treue und der Barmherzigkeit Gottes, müssen andere doch spüren. Ich weiß nicht, wie viele Christen es hier in Wuppertal oder wie viele Christen es in Hagen gibt. Nicht Gott allein weiß es. Und das genügt auch. Aber sicherlich wissen wir, dass es zu wenig Christen gibt. In Wuppertal, in Hagen oder sonst wo. Nicht, dass viele Menschen eben diese Botschaft von Jesus Christus eben noch nicht gehört haben. Oder manche, die sie vielleicht gehört haben, aber sie irgendwie noch nicht verstehen. Und das ist jetzt die Aufforderung, das ist jetzt wirklich die Aufforderung an uns. Nicht, wie war es da in unserem Leben, liebe Geschwister? Andere waren für dich doch ein Liebesbrief. Andere waren doch für dich ein Liebesbrief. Und durch die anderen hast du doch seine Botschaft verstanden. Und durch die anderen hast du dich doch einladen lassen zu einem Gottesdienst, zu einer Bibelstunde, zu einem Hauskreis oder zu einer Evangelisation oder sonstigen Veranstaltung. Und bist dann zu einem Liebesbrief Gottes geworden. Und jetzt ist eben die Aufforderung an uns, sei du auch für die anderen Menschen in der Tat ein Liebesbrief Gottes. Denn die anderen Menschen sind in der Regel ja nicht verzogen. Sind ja nicht verzogen. Die Einladungen Gottes gingen oder gehen in der Regel zurück, weswegen Annahme verweigert, um mal in der Postsprache zu bleiben. Nicht, und deswegen sei du ein Liebesbrief Gottes. Nicht, dass du mit deinem Leben wirklich Jesus Christus bezeugst, dass sie sehen, dass du Gnade, dass du Vergebung erfahren hast, dass du Tag für Tag daraus liest. Nicht, du, dein Leben ist sozusagen kein Geheimnis, nicht. Der Liebesbrief Gottes ist kein Briefgeheimnis, nicht, ist öffentlich. Nicht so wie dieser kleine Junge. Der kommt eines Tages freudestrahlend zu seiner Mutter angelaufen und sagt, ich habe heute den ganzen Tag Briefdreher gespielt. Ich habe nämlich in jeden Briefkasten unserer Straße habe ich einen Brief hineingeworfen. Und die Mutter fragt den Kleinen ganz erstaunt, aber Junge, sag mal, woher hast du denn die ganzen Briefe? Und da sagt er, ja Mutti, du weißt doch, in diesem Nachttischchen, da war so ein Bündel Briefe zusammengebunden, nicht mit einem rosa Schleifchen. sagte, was? Papas Briefe noch aus der Zeit vor unserer Verlobung? Junge, wie konntest du nur? Nicht peinlich, peinlich, peinlich. Aber bei Gott gibt es eben kein Briefgeheimnis, obwohl in diesem Falle nicht aus dem Verständnis der Mutter heraus natürlich sie so gehandelt hat. Aber bei Gott gibt es keine Briefgeheimnisse. Nicht, da ist alles öffentlich. Nicht, seine Liebe, seine Treue, seine Vergebung, seine Gnade ist kein intimes Geheimnis. Nicht so wie das Kreuz auf Golgatha auch öffentlich war und immer noch öffentlich ist. So wie damals in allen Verkehrssprachen man lesen konnte, Jesus Christus von Nazareth, der König der Juden. Und so soll es eben auch, wie gesagt, in deinem Leben sein. Es soll also nichts geheim bleiben. Und wir wissen ja, manche Briefe, die verschlossen sind, da kann man schon irgendwie erkennen, was für ein Brief ist, nämlich an der Tatsache, was man auf der Vorder- oder Rückseite da so schreibt. Manche machen da ihren Stempel drauf, ihre Herzchen drauf, ihre Sprüche da drauf nicht, und da weiß der Postbote sofort, ja, das kann eigentlich kein Brief, auch wenn er verschlossen ist, kann kein Brief vom Finanzamt sein. Das muss wirklich ein Brief mit gutem Inhalt sein, ein Brief mit von besonderem Wert. Nicht, und so soll es eben auch bei dir sein. Es soll also eben nichts geheim bleiben. Wie gesagt, noch einmal, du bist ein Liebesbrief Gottes. Halt dir das immer wieder vor Augen. Du bist ein Liebesbrief Gottes. Und das Schöne ist ja, du brauchst die Briefe ja noch nicht mal auszutragen. Du brauchst das ja noch nicht mal auszutragen. Du bist ja unter den Leuten, Tag aus, Tag ein, in der Familie, in der Schule, an der Uni, im Beruf, im Verein oder sonst wo. Und ich denke, es ist doch ein herrlicher Dienst für Jesus Christus und für andere Menschen, wirklich ein solcher Liebesbrief Christi zu sein. Nicht? Und das machte gerade hier unser heutiger Bibeltext deutlich aus dem 2. Korintherbrief. Nicht? Es ist offenbar geworden, ihr seid ein Liebesbrief Christi. Nicht? Wer ist der Absender? Was ist der Inhalt? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, was der Inhalt dieses Briefes ist. Dass wir uns also nicht niederdrücken lassen, wenn uns andere angreifen, auch berechtigterweise. Nicht, sondern dass das bedeutet, dass wir wirklich aus der Gnade und der Vergebung Jesu Christi leben, Tag aus, Tag ein. Und dass wir eben auch für andere Menschen wirklich ein solcher Liebesbrief sein sollen, damit auch sie wieder ein solcher werden, wie gesagt, wie so eine Kettenreaktion. Amen.